Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Die Messi-Festspiele gehen weiter, die Mbappé-Festspiele auch und die Haaland-Festspiele auch. Die WM 2026 ist nicht nur eine WM der kultigen Altherren-Torhüter, sondern auch oder vor allem ein Turnier der Tormaschinen. Die Analyse von Tag 12 in Nordamerika jetzt hier im NTV-Sport-Podcast. Hallo und willkommen, ich bin Kevin Schulte hier zu NTV Sport, dem täglichen Podcast während der Fußball-Weltmeisterschaft. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier nach Tag Nummer 12. Es war eine lange, eine wilde Nacht mit einer der längsten Partien überhaupt, die Welt je gesehen haben dürfte. Vor allen Dingen mit der längsten Halbzeitpause in der WM-Geschichte, 2 Stunden 12 Minuten wetterbedingt bei Frankreich-Irak. Wir hatten die Messi-Festspiele bei Argentinien-Österreich, die Haaland-Festspiele bei Norwegen-Senegal und am Ende ein zähes, aber spannendes Spiel zwischen Jordanien und Algerien und das wollen wir jetzt aufrollen. Natürlich darf aber auch ein Update der deutschen Mannschaft nach dem Schlotterbeck-Schock von gestern nicht fehlen und es gibt auch wie immer den obligatorischen Blick auf die Partien des heutigen 13. WM-Tags. Gehen wir aber rein mit der Partie Argentinien gegen Österreich in Arlington. Bei Dallas wurde gespielt. In Gruppe J trafen sich die beiden siegreichen Teams des ersten Spieltages. Messi hatte ja mit 3 Toren Algerien im Alleingang besiegt. Österreich hatte sich mit 3:1 gegen Jordanien durchgesetzt. In dieser Partie gelang die Überraschung gegen Argentinien aber nicht. Obwohl Österreich erstmal einen kritischen Moment hat überstehen können. In der 9. Minute schießt Lionel Messi beim Versuch, den alleinigen WM-Torrekord herzustellen, an Miro Klose vorbeizuziehen, zielt er daneben beim Foul-Elfmeter. Stefan Posch hatte gefoult, nach VAR-Entscheidung gab es den Elfmeter. Das war die richtige Entscheidung, aber Messi trifft da nicht. Das holt er allerdings eine halbe Stunde später nach. Almada auf Medina, Medina zurück in die Mitte und Almada, der lässt den Ball wunderbar aber durch für Messi und der trifft zum 17. Mal bei einer Weltmeisterschaft. Er ist damit der alleinige Rekordhalter vor Miroslav Klose, aber in der Entstehung des Elfmeters lag für meine Begriffe klares Foul vor auf Höhe der Mittellinie. Das Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen. Lionel Messi nicht nur mit 5 Toren unfassbar gut unterwegs bei dieser WM, aber auch zweimal wirklich im Glück. Einmal hätte dieses Tor eigentlich nicht zählen dürfen. Ein anderes Mal, wir erinnern uns, beim Spielstand 1-0 gegen Algerien ist es eigentlich eine klare rote Karte, die Maciniak, der polnische Schiedsrichter, ihm nicht gegeben hat für ein Foulspiel. Aber gut, es ist wie es ist. Österreich 1:0 hinten, obwohl man ordentlich mitspielt. Das war auch im weiteren Spielverlauf der Fall, also auch in der zweiten Halbzeit. Aber man wird nicht gefährlich, das Team von Ralf Rangnick. Bei Argentinien dagegen hat man immer das Gefühl, sie können jederzeit, wenn nötig, eine Schippe drauflegen und dann nochmal anziehen. Und so war das auch hinten raus der Fall. Sie erzielen noch das zweite Tor. Und na klar, es ist Lionel Messi in der 95. Minute mit seinem 18. WM-Treffer zum 2:0 Endstand. Zuvor hatte Österreich nochmal über eine Standardsituation alles versucht, aber auch hier entsteht einfach nichts Gefährliches, sodass Österreich sich am Ende mit 0-2 geschlagen geben muss. Und Lionel Messi steht jetzt mit 18 Toren 2 vor Miroslav Klose. Der lässt übrigens über sein Management noch ein Statement raus. Zitat, ich habe doch immer gesagt, Messi ist kein schlechter, Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten. Glückwunsch, Champion. Und damit würde ich es dann auch belassen und zum Fazit kommen. Argentinien nach der Messi-Gala mit der nächsten Messi-Gala sehr souverän unterwegs, insgesamt 3-0 und 2-0. 5 Tore alle von Messi, der kann man schon mal über eine gewisse Abhängigkeit sprechen zumindest. Österreich nichtsdestotrotz auch sehr ordentlich, aber letztlich Argentinien einfach eine Nummer zu groß. Und an der Stelle schalte ich jetzt nach Dallas zu unserem NTV-Reporter Stefan Ürsfeld, der hautnah Zeuge geworden ist im Stadion von den nächsten Messi-Festspielen. Stefan, sind die Argentinier denn so gut wie 2022, als sie auch Weltmeister wurden?
Tja, das ist eine gute Frage. Und am Ende ist dieses argentinische Team sehr viel Messi. Dann haben wir vorne noch Lautaro und wir haben dann noch Alvarez, der reinkam und dann ja auch am 2-0 beteiligt war. Dahinter viel solide Mannschaft, aber eben keine außergewöhnliche Klasse. Ein Team, das man ohne Messi vielleicht nicht zu den großen Favoriten zählen würde. Wir haben McAllister, wir haben natürlich Enzo Fernandes noch von Chelsea, die auch allesamt gut gespielt haben. Aber es gab eben auch größere Passagen, in denen die Österreicher durchaus gefährlich wurden. Bis spät hinein in das Spiel, ja in der 93. Minute, gab es dann nochmal eine sehr, sehr gute Kopfballchance von Wimmer. Er verpasst, im Gegenzug fällt dann eben das 2-0. Ich würde Argentinien aktuell nicht zu den Top-Favoriten des Turniers zählen, sind nicht so stark wie 2022, haben aber erneut ihr Team, auf den jetzt auch schon 5 Tore Mann im Turnier, Messi, wieder komplett abgestimmt. Und der ist halt immer eine sehr, sehr große Gefahr. Wir würden jetzt aber in dem Moment beide wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass Argentinien den Coup wiederholt, aber sie werden auch nicht so früh scheitern wie andere Titelverteidiger, wenn wir da unter anderem auf Deutschland 2018 blicken.
Kommen wir zu Österreich. Ralf Rangnick, der Trainer, war ja vor dem Spiel sehr optimistisch. Spiel war auch gut jetzt letztendlich, aber Argentinien dann doch klar besser, gewinnt auch verdient. Wie fällt denn das Fazit aus Sicht der Österreicher aus?
Ja, bei den Österreichern hat man natürlich schon gesehen, dass es eine Mannschaft ist, die gewisse Qualität hat. Sie haben dann irgendwann, haben sie sich auch befreien können nach dem ersten Schock der ersten 9 Minuten und haben dann ja wirklich so 30 Minuten lang gut mitgespielt. Gerade Sabitzer wurde 2-3 Mal gefährlich über die linke Seite. Aber am Ende fehlte es halt auch. Stark war der ehemalige Münchner David Alaba, der 2-mal hinten sehr, sehr stark verteidigt hat, geblockt hat gegen, ich muss es schon wieder sagen, Lionel Messi. Es ist dann ein sehr robustes Team gewesen, der Österreicher, die ja bis zum Schluss in der Partie blieben. Das Problem für Österreich wird letztlich sein, dass all das ja egal ist, denn durch die Auslosung, sie treffen auf den ersten der Spanien-Gruppe im 16-Finale, wenn sie denn Zweiter werden in ihrer Gruppe, wovon vor dem letzten Spiel gegen Algerien durchaus auszugehen ist. Dann, was sollen sie machen? Spanien wird für sie wahrscheinlich auch eine Nummer zu groß sein. Rangnicks Optimismus ist dann vielleicht doch eher so ein Zweckoptimismus gewesen. Österreicher, die sich ja vor dem Turnier die K.O.-Phase zum Ziel gesetzt haben, werden die höchstwahrscheinlich erreichen. Aber es fehlt dann im zentralen Mittelfeld vielleicht auch neben der Körperlichkeit auch nochmal an Kreativität und auch vorne an Torgefahr, ob wir jetzt von Gregoritsch reden, ob wir von Arnautovic reden. Es sind auf dem allerhöchsten Level dann eben auch nur ehemalige oder aktuelle Spieler von vielleicht durchschnittlichen Bundesligamannschaften, um es so auszudrücken. Ja, und Paul Wanner in der Mitte zeigte dann auf seiner Position Ansätze nach vorne, war aber im entscheidenden Moment vor dem 1-0 nicht wach.
Ganz generell, das ist für Österreich dann immer noch ein gutes Ergebnis, wenngleich diese Mannschaft schon das Potenzial hat, natürlich auch Richtung Achtelfinale und nicht nur Richtung Sechzehntelfinale zu denken. Aber da wird es dann eben sehr wahrscheinlich gegen Spanien gehen, es sei denn, man verliert dieses Spiel. aus taktischen Gründen. Aber dazu komme ich gleich. Der Blick auf Österreich auch deshalb interessant, weil die österreichischen Fans auch für die ein oder andere coole Geschichte sorgen.
Unsere Nachbarn waren ja auch hier am gestrigen Montag beim Ultimate Bullfighting in Fort Worth, Texas, so rund 20 Meilen westlich von Arlington im Stadion und rund 30 Meilen westlich von Dallas oder 35 Meilen westlich von Dallas in großen Zahlen präsent, hatten Riesenspaß, haben in dieser Rodeo Arena, dem Cowboy Coliseum, für Stimmung gesorgt und auch zu dem Mager-Hit YMCA getanzt. Da war aber dann das Highlight, dass ein Australier vom Schiedsrichter, der eher ein Clown war, einen Cowboy-Stiefel bekommen hat, aus dem er eine komplette Dose Bier trinken durfte. Da haben die Leute gejault und krakeelt. Das war große Unterhaltung. Die konnten die Österreicher in der Form in Arlington gegen Argentinien nicht bieten. Sie werden früh nach Hause fahren und trotzdem beeindruckt davon sein, dass sie bei dem Spiel dabei waren, bei dem Lionel Messi den vorläufigen WM-Rekord aufgestellt hat. Wir wissen alle, Kylian Mbappé wird ihn sich vielleicht nicht in diesem Turnier, aber in einem der nächsten dann krallen.
Soweit also die Eindrücke von unserem Redneck in Texas von Stefan Ürsfeld. Der Blick zum Abschluss hier auf die Partien, wie es weitergeht. Argentinien trifft auf Jordanien, letztlich bedeutungslos für Messi, sicherlich aber nicht, weil er natürlich da nochmal ein paar Tore wird drauf satteln können und auch sicher nicht geschont wird, denn er kann ja eben diesen Rekord noch ausbauen. 16. Finale steht für Argentinien, da wird man spielen in der Messi-Stadt in den USA, wo er ja spielt, in Miami gegen den Zweitplatzierten aus Gruppe H. Das wird ja vielleicht Kap Verde, vielleicht Saudi-Arabien. Uruguay könnte zum Derby dort antanzen oder sogar Spanien. Aber am wahrscheinlichsten sind Stand jetzt Kap Verde oder Saudi-Arabien als Gegner. Österreich gegen Algerien hatte ich eben angesprochen. Da geht es um Platz 2 und 3, aber vielleicht könnte sich Platz 3 eher lohnen. Das klingt absurd, aber das liegt einfach daran, dass der Zweitplatzierte dieser Gruppe garantiert auf den Ersten der Gruppe H trifft. Und das wird sehr wahrscheinlich Spanien sein. Als Drittplatzierter wäre aber die Lage eine andere. Und da könnte es dann auch gegen einen schlechteren Gruppenersten gehen, zum Beispiel gegen den Gruppensieger aus der Staffel B, entweder Schweiz oder Kanada. Also von daher, das wird noch interessant zu sehen sein vor dem letzten Gruppenspieltag. Kommen wir jetzt zur Analyse des Parallelspiels in dieser Gruppe. Es war die 5 Uhr morgens Partie und das können wir relativ kurz machen. Algerien gewinnt gegen Jordanien mit 2-1. Beide hatten ja am ersten Spieltag verloren, aber unterschiedliche Gemütslagen mitgenommen. Die Ritterlichen, so werden die Jordanier genannt, die hatten viel Lob bekommen für das Spiel gegen Österreich beim 1-3. Die Algerier gegen Argentinien letztlich chancenlos, waren nur Statisten bei den Messi-Festspielen und mussten hier antreten ohne Amoura, der mit Wolfsburg abgestiegen ist, aber eigentlich ein starker Spieler ist, der viel verletzt aus. Und dementsprechend die Wüstenfüchse, so werden die Algerier genannt, hier mit nicht so guten Vorzeichen, zumal Jordanien überraschend in Führung geht. Durch Nisa Al-Rajdan in der 36. Minute, der schockt die Algerier und die spielen es in der zweiten Halbzeit dann aber sukzessive besser aus, bauen auch ihre Dominanz aus, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Aber dann brauchst du eine Sache, dann brauchst du gute Standards, um so eine massierte Defensivreihe des Gegners aufzulösen. Und das gelingt ihnen gleich zweimal. Algerien gleicht zunächst aus durch Nadir Ben Bouali, der köpft eine Ecke ein in der 69. Minute und dann ist es eine weitere Ecke in der 82. Minute, die zum Siegtor führt für Algerien. Amin Gouiri trifft, steht knapp, ganz knapp nicht im Abseits. Und trifft damit zum Dreier für Algerien. Das sich rettet vor einer kleinen Blamage. Jordanien, muss man sagen, zweimal achtbar geschlagen, aber eben jetzt auch vorzeitig als Gruppenletzter ausgeschieden. Die Tabelle sieht folgendermaßen aus. Argentinien mit 6 Punkten schon vorne, kann auch wegen des direkten Vergleiches nicht mehr von Österreich oder Algerien überholt werden. Und Jordanien kann Richtung Platz 3 nichts mehr ausrichten. Also wir haben hier ein komplett bedeutungsloses Spiel am letzten Spieltag und eines, das eben über Platz 2 und 3 entscheidet. Algerien-Österreich, Sonntag 4 Uhr deutscher Zeit oder österreichischer Zeit in Kansas City, Jordanien, Argentinien parallel in Dallas erneut.
Werbung. Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billiger Mietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende. Und dann gehen wir weiter in Gruppe I. Zunächst nach Philadelphia, Frankreich gegen den Irak. Eine Partie unter sehr ungleichen Vorzeichen. Irak ein klarer Außenseiter in diesem Turnier. Iraks australischer Trainer Graham Arnold, der wechselte im Tor. Nach dem 1-4 gegen Norwegen kam Basil für Hassan rein. In der Offensive auch gewechselt. Zidane Iqbal drin. Also wunderbar, dass er hier auf einen Spieler mit dem Namen Zidane setzt. Zidans Sohn Luca, der steht bei Algerien im Tor. Und Zidane Iqbal, der spielt für den Irak, ist aber nicht verwandt oder verschwägert mit Zinedine Zidane. Frankreich wechselt auch insgesamt dreimal im Vergleich zum 3-1 gegen den Senegal. Den Tag über stand bei diesem Spiel eine Absage im Raum wegen Unwetter in der Nähe. Es kam dann nicht zur Absage, aber tatsächlich zu einer längeren Spielunterbrechung. Die Halbzeit wurde verlängert von 15 Minuten auf letztlich 2 Stunden 12. Das lag eben daran, dass dieses Unwetter ankam. Es hatte ja auch schon dazu geführt, dass nach etwa 25, 30 Minuten heftiger Regen einsetzte im Verlauf der ersten Halbzeit und die Zuschauer dann sich die ganzen Regencapes aufsetzen mussten. Das ist natürlich generell ein Problem bei vielen dieser Footballstadien. Das sind eben keine klassischen Fußballstadien, wie man sie hier in Europa kennt, mit überdachten Sitzplätzen überall. Das ist da gänzlich anders, so auch in Philadelphia. Kommen wir zum spielerischen Geschehen. Von Anfang an war es eine Partie auf ein Tor. Mbappé ist Messi auf den Fersen, das ist so ein bisschen die Geschichte. Er trifft zunächst zum 1-0 in der 14. Minute und trifft dann auch zum 2-0 in der 54. Da allerdings auf gütige Mithilfe der Iraker. Die führen einen Abstoß am 5-Meter-Raum wirklich unfassbar hanebüchen aus. Frankreich nutzt das aus, Dembélé auf Mbappé und der zum 2-0. Dembélé ist es dann auch, der das 3-0 markiert in der 66. Minute. Und dann haben wir irgendwann den Abpfiff um 2.48 Uhr deutscher Zeit, 23 Uhr Veranstoß. Frankreich also im Schongang ins 16. Finale. Mbappé erneut mit Doppelpack, steht bei 4 Toren und jetzt auch nur noch 2 hinter Messi, hat gleichgezogen mit Miroslav Klose in der ewigen Torjäger-Rangliste. Der Irak erwartungsgemäß klar unterlegen, anders als gegen Norwegen, keine offensiven Akzente setzen können, keine nennenswerten, schon wieder auch ein Tor dem Gegner komplett aufgelegt, also das ist so ein bisschen der Schatten, der über dieser irakischen WM liegt, aber man hat noch eine Chance weiterzukommen, obwohl man die ersten 2 Spiele verloren hat. Die weitere Partie, die wir besprechen müssen, die hat es durchaus in sich. Norwegen-Senegal aus der Gruppe I in New York. Beide Mannschaften unverändert. Nach dem 4-1 Norwegens gegen den Irak hatte Ståle Solbakken, der Ex-Köln-Trainer in Diensten der Norweger, nichts zu meckern. Und bei Senegal war das ähnlich. Die hatten zwar gegen Frankreich verloren mit 1-3, aber sich ordentlich verkauft. Zum Spielverlauf erstmal eine Hiobsbotschaft für Norwegen. Der Borussia Dortmund-Spieler Riasson muss verletzt raus, schon nach 12-13 Minuten, aber das tat der norwegischen Dominanz keinen Abbruch. Eine Top-Chance wird zunächst nicht verwertet durch Martin Ødegaard, der nach einer Ablage von Haaland vor Mondi, dem senegalesischen Torhüter, nicht kühl bleibt. Mondi hält also Senegal das 0-0 fest in der 37. Minute. Dann aber nur 6 Minuten später trifft Markus Pedersen. Das war der Mann, der für Riasson reingekommen ist. Der nutzt einen kapitalen Fehler von Kalidou Koulibaly, dem senegalesischen Abwehrchef, zum 1-0. Danach der nächste Riesenbock des Senegal. Mondi, der Torwart, verliert gegen Erling Haaland den Ball, aber Haaland trifft aus Spitzenwinkel nur den Pfosten. So geht es nur mit einem 1-0 für Norwegen in die Pause. Norwegen spielt es dann direkt nach der Pause schnell. Ødegaard auf Haaland zum 2-0 in der 48. Danach hat Senegal gute Minuten, belohnt sich mit dem Anschlusstreffer durch Ismail Assar. Allerdings nur wenige Minuten später in der 58. stellt Erling Haaland den alten Abstand wieder her. Und wieder sieht ausgerechnet Koulibaly Bali nicht gut aus. Dabei verletzt sich auch noch der Torwart Mondi, der muss verletzt raus, also wirklich ganz, ganz schlechte Minuten für den Senegal, nachdem er sich ja rangekämpft hatte. Senegal spielt es aber danach weiter ordentlich, bemüht sich und trifft noch ein weiteres Mal. In der 93. in der Nachspielzeit verkürzt Ismaïla Sarr mit seinem zweiten Treffer auf 2-3. Letztendlich gewinnt Norwegen das Spiel trotzdem, aber die Norweger dürften sich trotzdem ärgern, denn sie rudern zwar ins 16. Finale, Stichwort der Jubel mit den Fans, also wo sie dann da ins Rudern kommen, wirklich großartige Szenen, aber Norwegen muss sich ärgern am Ende über dieses letzte Gegentor, denn das sorgt dafür, dass Norwegen als Tabellenzweiter ins Gruppenfinale gegen Frankreich geht. Mit 3-1 hätte ein Unentschieden gegen Frankreich für den Gruppensieg gereicht. So muss Norwegen Frankreich schlagen, um die Gruppe zu gewinnen. Das Spiel um Platz 1 in dieser Gruppe ist ja von großer Bedeutung für Deutschland, denn da entscheidet sich, wer der mögliche Achtelfinalgegner, sollte es soweit gehen, dann werden wird. Es wird gespielt Freitag 21 Uhr in Boston. Der Senegal trifft parallel in Toronto auf den Irak. Der Sieger der Partie hat dann eine sehr gute Chance, als Gruppendritter weiterzukommen. Das wird ein Alles-oder-Nicht-Spiel für den Senegal und für den Irak, heißt es ja, individuelle Fehler vermeiden. Da sind beide wirklich echt schlecht unterwegs, was das anbetrifft. Defensiv insgesamt die Senegalesen auch erschreckend schwach. Also offensiv haben sie Potenzial, aber defensiv auch große Lücken. Soweit also die Ausgangslage hier in Gruppe I nach diesem zweiten Spieltag. Und dann ist es jetzt an der Zeit, kurz auf das zu sprechen zu kommen, was heute ansteht. WM-Tag Nummer 13. Der zweite Spieltag wird abgeschlossen. Es ist dann auch der letzte Tag der WM schon oder die letzte Nacht der WM mit 4 Spielen hintereinander weg. Wir bekommen teilweise jetzt an den nächsten Tagen 6 Spiele, aber da werden dann eben nur zu 3 Zeiten die Spiele angepfiffen, weil es ja Parallelpartien gibt am letzten Gruppenspieltag. Sodass es jetzt gilt, nochmal genießen, vielleicht nochmal den Kaffee extra reinschmeißen, um auch wirklich alles gucken zu können. Um 19 Uhr geht's los in Houston, Gruppe K, Portugal gegen Usbekistan. Portugal hat ja viel gut zu machen nach dem 1-1 gegen die DR Kongo. Usbekistan im ersten Spiel gegen Kolumbien mit 1-3 verloren. Da hat man die eigentlich vorhandene Defensivstärke nicht so wirklich auf den Platz bringen können. Das soll dieses Mal besser laufen. Danach 22 Uhr schauen wir nach Boston, Gruppe L, England gegen Ghana. England nach einem tollen Auftakt gegen Kroatien, jetzt mit 2 Spielen, in denen sie haushoher Favorit sind, wo eigentlich nach Normalmaß nichts anbrennen darf. Gegen Ghana zunächst, danach noch gegen Panama. Panama ist ein gutes Stichwort. Die spielen um 1 Uhr deutscher Zeit Anstoß in Toronto gegen Kroatien. Beide am ersten Spieltag verloren, aber Kroatien natürlich in dieser Partie der klare Favorit. Um 4 Uhr geht es dann nochmal in Guadalajara rund in Mexiko. Kolumbien stark beim ersten Spiel gegen Usbekistan, allen voran Luis Diaz, und sie wollen jetzt natürlich 3 Punkte nachlegen gegen die Demokratische Republik Kongo, die seinerseits aber sehr stark waren beim 1-1 gegen Portugal. Und jetzt ist auch noch der Edelfan da, der im Block stehen wird wie eine Statue zu Ehren des ermordeten ersten Premierministers der DR Kongo, Patrice Lumumba. Also das wird natürlich eine besondere Szene sein, wenn der dann auch von den Kameras immer eingefangen wird. Ich denke, da können wir uns drauf freuen, und demzufolge lohnt es sich, um 4 Uhr dieses Spiel zu schauen. Kolumbien aber sportlich gesehen natürlich wirklich klarer Favorit. Die DR Kongo wird versuchen, hier erneut für eine Überraschung zu sorgen. Soweit der Blick auf heute, und jetzt schauen wir dann nochmal auf die deutsche Mannschaft. Wir schalten gleich nach Winston-Salem zu unserem RTL-NTV-Reporter Felix Görner, der dauerhaft im Einsatz ist. Aber erstmal müssen wir natürlich ganz kurz noch erwähnen, was da jetzt überhaupt Phase ist. Es war natürlich die Nachricht aus deutscher Sicht des gestrigen Tages. Nico Schlotterbeck muss wie erwartet die WM-Bühne verlassen. Er bleibt zunächst noch im Basecamp, aber er ist verletzt raus für den Rest der Weltmeisterschaft. Diagnose Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk. Hatte sich ja nach einer Viertelstunde im Spiel gegen die Elfenbeinküste verletzt, hat dann auf die Zähne gebissen, musste zur Halbzeit raus für Antonio Rüdiger, und jetzt gibt es eben die Hiobsbotschaft, die WM ist vorbei für den Dortmunder. Die Schlotterbeck-News war natürlich das Hauptgesprächsthema dann rund um die deutsche Mannschaft, und demzufolge die erste Frage an Felix. Felix, wie hat der DFB, wie hat die deutsche Mannschaft auf das Schlotterbeck ausreagiert und wie Nico Schlotterbeck auch ganz persönlich?
Ja, das war ein Stich ins Herz, ins deutsche Mannschaftsquartier und in die ganze Mannschaft, inklusive Julian Nagelsmann. Damit hat keiner gerechnet, dass ein weiterer Spieler nach Karl jetzt ausfällt, der eine Schlüsselrolle für Julian Nagelsmann und die Mannschaft darstellt. Insofern ist das eine Riesenschwächung für die deutsche Mannschaft, zumal dann der einzige Linksfuß in der Innenverteidigung ausfällt und dann Toni Rüdiger und Tah, zwei Rechtsfüßer, ran müssen und das natürlich taktische Alternativen für den Gegner bereithält, um eine Schwäche bei der deutschen Mannschaft zu entdecken. Nico Schlotterbeck selber ist am Boden zerstört. Nadim Amiri hat ja auf unsere Frage da auch einen Einblick gegeben, dass er neben ihm auf der Physio-Matte lag, dann letztendlich auch, als er behandelt wurde und nur diesen leeren Blick gesehen hat und für sich auch beschlossen hat, lass ihn lieber in Ruhe, so wie das viele andere Spieler auch machen. Da platzt ein Lebenstraum für Nico Schlotterbeck, weil wir dürfen nicht vergessen, ich kann mich noch ganz genau an die WM in Katar erinnern, da war er einer der Sündenböcke, neben Goretzka auch, die dafür verantwortlich gemacht wurden, dass das erste Spiel gegen Japan verloren ging und damit eigentlich auch schon ein negatives Zeichen für die gesamte WM dastand. Schlotterbeck machte damals einen Fehler und die Mannschaft verlor. Bei der Heim-EM vor 2 Jahren war er auch nicht gesetzt, sondern da war Tah Rüdiger das Innenverteidiger-Duo. Da hätte er auch schon natürlich gerade vor heimischem Publikum hätte er gerne gespielt. Auch da wiederum war es eine Riesenenttäuschung für ihn. Und jetzt wollte er durchstarten mit dem großen Traum, Weltmeister zu werden, weil er total überzeugt war von der Mannschaft, von sich und auch die realistische Chance sieht, Weltmeister zu werden. Das hatte er auch in seinen wenigen Worten nach diesem Verletzungsaus mitgeteilt, seinen Fans auch. Ansonsten ist er gut versorgt mit seiner Familie auch noch im Camp, also seine Frau Sabrina und seine 2 Kinder, die ja auch mit beim Spiel waren. Die kümmern sich rührend um ihn und das sind auch die einzigen, die ihn jetzt auf positive Gedanken bringen. Gerade auch die Kinder, also der Familienvater Schlotti, der ist jetzt gefordert und das tut in so einer Situation sehr, sehr gut. Aber was die Nationalmannschaftskarriere angeht, da liegt ein Schatten über Nico Schlotterbeck wirklich als Pechvogel jetzt auch. Und ich denke natürlich sehr, sehr viel mit Mitgefühl auch an die Karriere von Marco Reus, der auch als Dortmunder auch es im Nationalmannschaftstrikot nie richtig geschafft hat, aufgrund seiner Verletzung durchzustarten. Und drücken wir mal die Daumen, Nico Schlotterbeck ist noch jünger und hat noch Möglichkeiten, aber trotzdem, das wird ihn jetzt im Moment nicht trösten dann halt auch.
Welche Folgen hat denn das Schlotterbeck aus jetzt für Julian Nagelsmann, für die Mannschaft? Ist Rüdiger jetzt gesetzt oder denkt Nagelsmann vielleicht über weitere Alternativen nach?
Toni Rüdiger muss jetzt ran und vor allen Dingen muss er diszipliniert, mannschaftsorientiert, aber vor allen Dingen diszipliniert spielen, was ja in der Vergangenheit nicht immer so der Fall war. Rüdiger ist jetzt an 1 gesetzt und dann gehen so langsam auch die Optionen aus. Dann hatte noch Waldemar Anton und Malik Chau von Newcastle und das sind auch Rechtsfüßer. Das heißt also, er wird dann auch in der Innenverteidigung umstellen müssen, dass er Tah auf die Schlotterbeck-Position links zieht und dann auf der rechten, weil sich Toni Rüdiger da auch wohler fühlt, dass das die Innenverteidiger sind. Und die beiden haben jetzt auch schon länger nicht mehr unter Wettkampfbedingungen, außer nach der Verletzung von Schlotterbeck jetzt, haben sie längere Zeit nicht mehr gespielt. Deswegen war für Nagelsmann auch es extrem wichtig, dass mit Rüdiger und Tah dieses Spiel noch umgedreht und gewonnen werden konnte. Das ist ein gutes Gefühl für Nagelsmann. Das heißt, da ist es klar, dass Rüdiger dann auch gegen Ecuador in New York spielen wird.
Abseits von Schlotterbeck, gibt es denn schon eine Tendenz? Wird Nagelsmann das für die Tabelle völlig bedeutungslose Spiel gegen Ecuador am Donnerstag für Rotation nutzen oder nicht?
Bloß nicht den Flow verlieren, bloß nicht den Faden abreißen lassen der guten Leistungen der Siegesserie. Bloß diese Siegesserie aus 11 Spielen hintereinander und gewonnen reißen lassen. Das kann fatale Folgen haben, wenn man jetzt durchrotiert und dem eigentlichen Stamm eine Gewissheit nimmt. Deswegen wird auch Nagelsmann behutsam umgehen mit Veränderungen. Mein Gefühl ist natürlich Rüdiger, dann auch für Schlotterbeck und auch Undav von Anfang an dabei, weil das jetzt ein Spiel ist, in dem Nagelsmann ihm auch die Chance geben kann, jetzt zu zeigen, was er als Stammspieler über 90 Minuten vielleicht zeigen kann und ob da seine sensationelle Torquote von 19 Minuten, jedes Mal ein Tor im Nationalmannschaftsdress, ob das dann auch hält. Das wäre natürlich für Deutschland und für die deutsche Mannschaft sensationell wichtig auch. Und ansonsten glaube ich, dass Nagelsmann dann 5 Spielern auch eine Chance geben wird im Laufe des Spiels, und von Anfang an und dann vor allen Dingen Kai Havertz auf die Sané-Position, auf rechts ziehen. Ansonsten eigentlich mit derselben Mannschaft auch spielen wird, beginnen wird. Also ansonsten wäre wirklich die Gefahr dieses Flow-Risses oder dieses Fadens, der dann abreißt, die wäre dann sehr, sehr groß.
Und nochmal konkret zu Undav, ist das Ecuador-Spiel nicht vielleicht perfekt, um ihn von Anfang an in der Partie zu bringen? So nach dem Motto, wenn es jetzt nicht funktioniert gegen Ecuador, dann hätte Julian Nagelsmann ja wieder einen Grund, ihn für das K.O.-Spiel auf die Bank zu setzen. Und wenn es funktioniert und er weitertrifft, ja dann spielt er sich halt fest, dann ist es ja ein No-Brainer.
Meine persönliche Meinung ist, wenn es dann in die K.O.-Runde wieder geht, dann wird Nagelsmann wieder zurückgehen auf die Joker-Rolle mit Undav. Es sei denn, Undav schießt jetzt auch von Anfang an gegen Ecuador auch wieder 2 Tore und entscheidet das Spiel. Dann kommt Nagelsmann ins Grübeln, weil dann hat er wirklich eine Luxussituation und sieht, Undav schießt von Beginn an Tore und von der Bank. Dann könnte er sagen, Havertz ist auf rechts in einer besseren Form als Sané und dann machen wir das Ganze auch. Also wird dieses Ecuador-Spiel schon entscheidend sein für ein K.O.-Spiel, für die Rolle von Dennis Undav. Undav hat dann die Chance, sich festzuspielen mit Toren gegen Ecuador. Und die Mannschaft wird alles dran setzen, den 3. Sieg bei dieser WM in Folge zu holen und damit dann mit breiter Brust in die K.O.-Phase des 16-Finals zu gehen.
Sagt Felix Görner, einer unserer Männer in North Carolina im Basecamp der deutschen Fußballnationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Vielen, vielen Dank für die Eindrücke. Vielen, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Mich würde es freuen, wenn ihr 5 Sterne hinterlasst bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ihr könnt diesen Podcast auf sämtlichen bekannten Plattformen hören, auf den genannten oder natürlich bei RTL Plus oder natürlich auch direkt in der NTV-App. Und das soll's gewesen sein für die heutige Folge in 24 Stunden. Ihr kennt das Spiel, gibt es eine neue Ausgabe. Dann blicken wir unter anderem auf den 2. Auftritt der Engländer. Bis dahin, ciao, ciao.